Wach und wichtig. Der schöne Morgen mit Tom Böttcher.
Ja, hallo und einen schönen guten Morgen. Hier sind wir wieder und heute sprechen wir darüber, ob die Vier-Tage-Woche auch ein Modell für Deutschland sein kann. Also ein Tag weniger arbeiten bei gleichem Lohn, dafür aber effektiver sein. Andere Länder sind da schon weiter. Wir hören nach Großbritannien, Spanien und Belgien, wie gut es dort funktioniert mit der Vier-Tage-Woche. Mit meinem Kollegen Marco Seifert blicke ich auf wichtige Themen dieses Donnerstags. Stefan Kuzmani vom Spiegel kommentiert, ob es gut oder schlecht ist, dass mit King Charles zum ersten Mal ein Monarch im Deutschen Bundestag spricht. Und wir beginnen mit der offensichtlichen Gewinnerin der neuen Regierungsvereinbarungen mit der FDP.
Tagelang hatte die Ampel im Koalitionsausschuss verhandelt und Ergebnisse präsentiert, doch die kommen bei Umweltverbänden und der Opposition gar nicht gut an. Diese Anti-Klimaschutz-Koalition versündigt sich an allen künftigen Generationen, kritisiert Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, und CDU-Vize Andreas Jung ergänzt.
Ich bin nicht nur enttäuscht, ich bin in Teilen fassungslos. Das müssen Sie sich vorstellen. Diese Koalition wollte für Klimaschutz stehen. Jetzt kappt sie die Verbindlichkeit beim Klimaschutzgesetz. Es wird entkernt.
Zufrieden mit den Ergebnissen zeigt sich die FDP, die sich offenbar in vielen Punkten durchgesetzt hat.
Darüber sprechen wir jetzt mit Nicola Beer. Sie ist stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP und Vizepräsidentin des EU-Parlaments. Guten Morgen, Frau Beer.
Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie zufrieden sind Sie denn, dass Sie sich in fast allen Punkten gegen die Grünen durchgesetzt haben?
Ich bin vor allem zufrieden, dass nach intensiven Diskussionen wirklich gute Ergebnisse für Deutschland rausgekommen sind. Wir modernisieren, wir beschleunigen und sowohl beim Klimaschutz als auch beim Infrastrukturausbau. Das hilft unfassbar vielen Bürgerinnen und Bürgern, weil es letztendlich das Klima schützt, aber eben auch die Machbarkeit im Blick behält. Man muss sich jetzt nicht sofort ein neues Haus, ein neues Auto oder sonst irgendwas kaufen, sondern wir helfen eben Deutschland zu modernisieren, auch für den Klimaschutz, aber mit den Bürgerinnen und Bürgern und nicht gegen sie.
Die FDP setzt ja zumindest in Wahlkämpfen immer gern auf Leistung und die Aussage, Leistung muss sich lohnen. Nun bringt das von FDP-Bundesverkehrsminister Volker Wissing geleitete Bundesverkehrsministerium ja in dem Punkt keine Leistung, indem es um die Einhaltung der CO2-Einsparvorgaben jedes einzelnen Ministeriums geht. Nun wurde beschlossen, die Koalition schafft feste und verbindliche Sektorziele im Klimaschutzgesetz ab. Ist das die FDP-Vorstellung von Leistung? Wir verfehlen das Ziel, also schaffen wir das Ziel ab?
Nein, es geht um die Leistung, Klimaneutralität im Jahr 2045 zu erreichen. Aber diese Leistung müssen wir ja insgesamt als Deutschland mit der Bundesregierung erreichen und nicht in einer kleinlichen, planwirtschaftlichen Planung mit winzigen Sektoren, die das ganze Ziel zersplittern, sondern
der Verkehrssektor, ist ein winziger Sektor?
Es geht, passen Sie auf, ich würde es gern fertig erklären. Es geht darum, insgesamt das Ziel zu erreichen. Deswegen werden wir einfach jetzt mehrjährig auch über alle Sektoren hinweg messen. Und es hat etwas damit zu tun, dass Sie in einzelnen Sektoren schneller diese Ziele erreichen können. In anderen dauert es etwas länger, weil Sie nämlich Technologiefortschritte letztendlich mitnehmen müssen. Und da mache ich ein ganz konkretes Beispiel. Wir haben uns jetzt als Bundesregierung darauf geeinigt, dass wir die E-Fuels, sogenannte synthetische Kraftstoffe, die also CO2-neutral im normalen Verbrennungsmotor benutzt werden können, dass wir die jetzt eben hochfahren. Das heißt, es gibt jetzt mehr Genehmigungen, dass es an der Tankstelle auch getankt werden kann. Die Produktion wird auch angestachelt dadurch, dass jetzt Sicherheit besteht, dass man das weiter verwenden kann, auch in der Mobilität in Europa. Und damit werden wir die bestehenden Autos, die es gibt, der Bürgerinnen und Bürger, werden wir die schneller CO2-frei bekommen. Das funktioniert natürlich nicht in den nächsten 14 Tagen, aber das wird dann überproportional auf der Zeitleiste eben erfolgreich sein und das Klima schützen, hier bei uns und wenn wir diese Technologie weiter exportieren, natürlich auch weltweit.
Ist denn angesichts der immer mehr spürbaren Auswirkungen der Klimakatastrophe die Beschleunigung von 144 Autobahnen und Bundesstraßenprojekten wirklich der richtige Weg?
Ja, auf jeden Fall, weil das sind ja Engpässe, wo Bürgerinnen und Bürger im Stau stehen. Das heißt, sie produzieren Abgase, ohne irgendwo hinzukommen. Sie verlieren Zeit. Das sind unglaubliche Wertverluste in einer Volkswirtschaft. Zeit, die sie anderweitig besser bei der Familie oder am Arbeitsplatz einsetzen könnten. Also von daher sind das ganz, ganz wichtige Projekte. Und ich setze jetzt sehr darauf, dass die Länder mit dem Bund gleichermaßen jetzt hier an einem Strang ziehen, damit wir Bürgerinnen und Bürger an dieser Stelle schnell entlasten können.
Die FDP hat zuletzt eine Landtagswahl nach der anderen verloren. Auch deswegen sollte sie jetzt wohl unterstützt werden. Ist Ihnen eigentlich mal der Gedanke gekommen, dass die FDP Wahlen verliert, weil sie nicht nur beim Klimaschutz als Blockadepartei wahrgenommen wird, nicht etwa, weil sie sich nicht genug durchgesetzt hat?
Hier ging es vor allem darum, Deutschland zu unterstützen, nämlich durch Modernisierung und Beschleunigung. Es ist unfassbar viel in den vorangegangenen Regierungen liegen geblieben. Jetzt bekommen wir Tempo und zwar sowohl bei der Infrastruktur, also der Ausbau von Schiene, die Wasserwege, aber auch die Beseitigung von Engpässen im Straßensystem. Wir bekommen Tempo beim Klimaschutz, weil wir hier entsprechend schneller ausbauen, zum Beispiel in der Infrastruktur für erneuerbare Energien, aber vor allem, weil wir jetzt eben nicht mehr auf Planwirtschaft setzen, sondern der europäische Zertifikatehandel ein marktwirtschaftliches Instrument ist oder wir eben entsprechend auch Planungsbeschleunigung haben, Technologieoffenheit haben. Also von daher, Deutschland nimmt endlich Tempo auf. Das wird insgesamt Deutschland unterstützen, nicht nur die Freien Demokraten.
Die FDP ist zufrieden mit den Ergebnissen der tagelangen Verhandlungen im Koalitionsausschuss. Wir haben mit Nicola Beer gesprochen. Sie ist stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP und Vizepräsidentin des EU-Parlaments. Vielen Dank, Frau Beer.
Schönen Tag noch.
Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau.
Und heute ist Donnerstag, der 30. März 2023. Grund zum Feiern hat eine der weltweit erfolgreichsten Popsängerinnen. Alle kennen die Kanadierin für ihren legendären Hit aus dem Film Titanic. Heute feiert Celine Dion ihren 55. Geburtstag. Gleich alt ist ein deutscher Schauspieler und Synchronsprecher, der im Alter von 13 Jahren für die Miniserie Silas entdeckt wurde. In den 80er Jahren spielte er in weiteren Weihnachtsserien mit. Heute wird Patrick Bach 55.
Daran kommen Sie nicht vorbei.
An King Charles und seiner Ansprache vor dem Deutschen Bundestag. Die Sonderveranstaltung beginnt voraussichtlich um 12 Uhr. Bundestagspräsidentin Bärbel Baas wird zu Beginn eine Begrüßungsansprache halten. Im Anschluss spricht König Charles III. Die Plenarsitzung wird in dieser Zeit dann unterbrochen. Am Vormittag besuchen Charles und seine Frau Camilla ein Ökoprojekt im brandenburgischen Brodowin und treffen sich in Berlin mit Geflüchteten aus der Ukraine. Am Nachmittag wird das Besuchsprogramm in Brandenburg fortgesetzt. Unter anderem trifft Charles Angehörige einer deutsch-britischen Militäreinheit.
Fast direkt vor ihrer Haustür.
Gibt es heute eine Zwischenbilanz der ersten digitalen Ampel für Blinde im Land Brandenburg. Sie wurde vor fast 10 Monaten in Wittstock-Dosse in Betrieb genommen. Von der neuartigen Ampel werden Signale an eine Smartphone-App gesendet, die akustisch mitteilt, ob die Ampel grün oder rot ist und wie weit sie entfernt ist. Heute ziehen das verantwortliche Wittstocker Unternehmen, die Stadt und der Blinden- und Sehbehindertenverband Brandenburg Bilanz. Was bringt die neue Ampel und wird die Technik bei künftigen Ampeln eingesetzt?
Im Namen des Volkes.
Es geht um klare Meldewege und um Schutz vor Racheaktionen. Der Bundestag entscheidet heute über neue Regeln für Whistleblower. Damit soll das Risiko für Menschen gesenkt werden, die auf Missstände in einer Firma oder Behörde hinweisen. Der Bundestag hatte einen entsprechenden Gesetzentwurf schon einmal beschlossen, dieser scheiterte aber im Bundesrat. Nun wird ein neuer Anlauf unternommen, diesmal aufgeteilt auf 2 Gesetzentwürfe. Das Hauptgesetz bedarf nach Auffassung der Bundesregierung nicht mehr der Zustimmung des Bundesrats. Zustimmungspflichtig wäre dann nur noch das Ergänzungsgesetz. Mit den Neuregelungen wird eine EU-Richtlinie umgesetzt. Deutschland ist dabei bereits erheblich in Verzug.
Und auf keinen Fall vergessen,
dass die Bahn gerade wieder tief in die Verlustzone fährt. Nach einer kurzen Erholung 2022 rechnet die Deutsche Bahn in diesem Jahr wieder mit einem Konzernverlust, der auf um die 2 Milliarden Euro ansteigen wird. Die Schulden klettern auf rund 41,5 Milliarden. Genaueres wird heute auf der Bilanzpressekonferenz der Bahn bekannt gegeben.
Ich habe den Eindruck, dass die Bahn geldmäßig genauso gut aufgestellt ist wie Hertha BSC.
Dass der Bahnkonzern das vergangene Jahr noch mit einem vergleichsweise geringen ein Minus von etwa 300 Millionen Euro abgeschlossen hat, ist in erster Linie der internationalen Logistiktochter Schenker zu verdanken. Die fuhr nämlich durch gestiegene Frachtraten in der Corona-Pandemie einen Rekordgewinn ein.
Das war die Radio 1 Tagesvorschau.
Ja, Prinz Charles hat schon mal im Bundestag geredet, sogar auf Deutsch.
Es ist mir eine große Ehre, eingeladen worden zu sein.
Aber da war er eben noch Prinz Charles. Jetzt ist er aber König und da sorgt seine für heute geplante Rede im Bundestag für Kritik. Am deutlichsten äußerte sich wohl Atış Gürpiner. Der stellvertretende Bundesvorsitzende der Linkspartei ist fassungslos. Zitat, einen König im Bundestag sprechen zu lassen, halte ich für absurd. Erinnern wir uns, Monarchien sind im Grunde Diktaturen mit mehr historischem Lametta. Zitat Ende. Soweit der stellvertretende Bundesvorsitzende der Linkspartei.
Eins ist klar. Der Donnerstagskommentar mit Stefan Kuzmani.
Er ist Ressortleiter Kultur beim Spiegel. Guten Morgen, Herr Kuzmani.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ist Kritik an King Charles Rede im Bundestag kleinlich oder berechtigt?
Ja, also manchmal ist es wirklich schade, dass im Radio nur die Stimme übertragen wird, aber keine Bilder dazu. Sonst könnten Sie nämlich sehen, wie ich hier noch in meinem Schlafanzug mit Union Jack-Aufdruck sitze und einen Earl Grey schlürfe. Und direkt nach diesem Kommentar schmeiße ich mich in meine Gala-Uniform und da muss ich auch schon los, um mir einen Platz in der ersten Reihe auf der Straße vor dem Reichstag zu sichern, weil vielleicht bleibt er ja beim Hineingehen stehen und berührt mich und schüttelt mir die Hand, der König Charles III. Und dann werde ich mich bestimmt nie wieder waschen. Aber mal im Ernst, was soll das? Also es ist ja ganz nett, dass Charles und seine Frau Camilla für ihren ersten Staatsbesuch als Königspaar Deutschland als Reiseziel ausgewählt haben. Und von mir aus geht's auch in Ordnung, ihn mit militärischen Ehren direkt am Brandenburger Tor zu empfangen. Da treiben sich ja auch sonst alle möglichen komischen Vögel in fantasievollen Verkleidungen herum. Und vielleicht hat er ja auch den einen oder anderen Reichsbürger getroffen. Kein Problem. Aber eine Rede vor dem Parlament, das muss nun wirklich nicht sein. Gut. Die deutsch-britischen Beziehungen sind seit der traurigen Brexit-Entscheidung nicht immer hervorragend gewesen. Und da ist es ja schon ganz sinnvoll, mal ein Zeichen der Freundschaft und Verbundenheit zu setzen. Wir haben ja tatsächlich viel gemeinsam mit den Briten und nicht zuletzt Charles' familiäre Herkunft ist ein Beleg dieser engsten Verbundenheit. Die Royals haben ja bekanntermaßen einen deutschen Migrationshintergrund. Und es ist ja auch nicht zu erwarten, dass der Auftritt des Königs unsere Demokratie erschüttern wird. Skeptisch müsste man wohl sein, wenn es so laufen würde wie bei ihm daheim. Da darf der König zwar auch vor dem Parlament reden, aber nur einmal im Jahr und auch nur das, was ihm der Premierminister vorher aufgeschrieben hat. Und aus der Downing Street ist in den letzten Jahren ja nicht viel Sinnvolles zu hören gewesen. Aber Charles selbst scheint ja ein ganz vernünftiger Mann zu sein, der sich sehr für die Natur und den Klimaschutz interessiert. Und solange er nicht über sein Steckenpferd Homöopathie schwadroniert, ist kein großer Schaden zu erwarten. Aber trotzdem, Deutschland ist nun mal eine Republik. Und in unserem Parlament haben nur Menschen etwas zu sagen, die demokratisch gewählt worden sind. Und von wegen britisch-deutsche Freundschaft, also in meinem Fall haben dafür die Beatles wesentlich mehr getan und auch Peter und Betty Clark aus meinem ersten Englischbuch als irgendwelche hochwohlgeborenen Persönlichkeiten. Es ist mir auch etwas unverständlich, dass unser Staatsoberhaupt, der Bundespräsident, es nicht bei der Begrüßung am Brandenburger Tor belassen hat und bei dem Staatsbankett gestern Abend, sondern nun die vollen 3 Tage des Staatsbesuchs mit dem König und seiner Gemahlin um die Häuser zieht. Mal ehrlich, wann haben Sie vorher das letzte Mal was von Steinmeier gehört? Also immerhin wissen wir jetzt, er amtiert noch. Aber muss er das höchste demokratische Amt dafür nutzen, den Reiseführer für einen Operettenherrscher zu geben? Dieser Charles mag ja noch so schrullig und sympathisch sein und er kann ja auch nichts dafür, in diese legendär dysfunktionale Familie hineingeboren worden zu sein, aber mal abgesehen davon hat er doch keinerlei Legitimation. Die Besitztümer seiner Familie sind, wie die aller sogenannten Adeligen, das Ergebnis von jahrhundertelanger Unterdrückung und Ausbeutung des Volkes und es ist ja zum Beispiel sehr richtig, dass unsere Bundesrepublik keinen Anlass gesehen hat, unserer ehemaligen Herrscherfamilie irgendwelche Immobilien und Kunstwerke zu überlassen. Das hat der aktuelle Prinz von Preußen ja jüngst auch endlich eingesehen und eine entsprechende Klage zurückgezogen. Gut so. Das Prinzenbad bleibt in den Händen des Volkes und eine Republik, wie wir sie sind, schuldet solchen Leuten überhaupt nichts. Auch kein Gehör im Parlament. Aber dann wieder, wir können es ihm ja schenken, unser Gehör. Ganz souverän und aus freien Stücken. Ist doch auch mal ganz nett. Wir haben ja auch sonst wenig zu lachen.
Der Donnerstagskommentar mit Stefan Kuzmani vom Spiegel. Vielen Dank.
Sehr gern.
die wird gerade heftig diskutiert, die Vier-Tage-Woche in Deutschland. Auch auf Radio 1 sprechen wir in dieser Woche über Vor- und Nachteile. Pilotprojekte haben gezeigt, dass bei einer Vier-Tage-Woche die Produktivität häufig sogar wächst, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zufriedener sind und der Krankenstand sinkt. Andererseits haben viele Unternehmen Bedenken, ob sie sich eine Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich leisten können.
Es gibt Länder in Europa, da ist die Vier-Tage-Woche schon Realität. In Belgien zum Beispiel gibt es sogar einen gesetzlichen Anspruch auf die Vier-Tage-Woche, wie uns unsere Korrespondentin in Brüssel Astrid Korall berichtet.
Also das Projekt Vier-Tage-Woche sieht so aus, dass ich tatsächlich als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin sagen kann, ich möchte jetzt gerne 4 Tage die Woche arbeiten. Da muss aber dann auch der Arbeitgeber zustimmen. Dafür muss dann auch noch so ein bisschen verwaltungstechnischer Aufwand betrieben werden. Und wenn man mal guckt, das ist im vergangenen November eingeführt worden. Das Ganze ist bisher eher schleppend angelaufen. Das heißt, nicht gerade viele Menschen sind bisher auf diese 4-Tage-Woche umgestiegen. Ein belgisches Dienstleistungsunternehmen hat mal eine Umfrage gemacht unter Arbeitgebern und unter Arbeitnehmern. Und dabei ist herausgekommen, dass nur 5 von 1000 diese neue Möglichkeit bisher in Anspruch genommen haben. Das sind gerade mal 0,5%, wobei man sagt, naja, das ist jetzt auch nicht ungewöhnlich, weil es diese Regelung eben noch nicht so lange gibt und weil sich manche Unternehmen das sich möglicherweise schlichtweg auch nicht leisten können. Wenn es zum Beispiel ein kleines Team ist und alle nur jetzt dann bis von Montag bis Donnerstag arbeiten wollen, dann wäre im äußersten Fall freitags eben gar keiner mehr da. Und auf der anderen Seite muss man das ja auch wollen, denn die Arbeitszeit selbst, die wird nicht verkürzt, sondern alles wird in diese 4 Tage gepresst. Das heißt, die Arbeitstage werden dann für einen länger und das will vielleicht auch nicht jeder, aber trotzdem glauben manche in Belgien, naja, diese 4-Tage-Woche, die wird noch an Popularität gewinnen, sprich, dass sich dafür künftig mehr Menschen dann entscheiden werden.
Laut einer Forsa-Umfrage fänden auch 71% der Deutschen es gut, wenn das belgische Modell, von dem wir gerade gehört haben, übernommen würde. Doch das ist schwierig. In Deutschland können Arbeitnehmer und Arbeitgeber zwar grundsätzlich vereinbaren, dass die wöchentliche Arbeitszeit auf 4 Tage verteilt wird, die tägliche Arbeitszeit darf in Deutschland aber 8 Stunden nicht überschreiten und nur in Ausnahmefällen 10 Stunden betragen. Wer weniger arbeiten will, dem bleibt Teilzeitarbeit mit entsprechend geringerem Lohn.
Auch in anderen Ländern gibt es Pilotprojekte zur 4-Tage-Woche, wie zum Beispiel in Spanien. Da hat die Regierung im Februar Langzeittests in kleinen und mittelgroßen Industrieunternehmen gestartet. Unser Korrespondent in Madrid, Hans-Günther Kellner, weiß mehr.
Das ist ein Pilotprojekt des Industrieministeriums. Daran beteiligen 70 Unternehmen. Die sollen 2 Jahre lang die 4-Tage-Woche ausprobieren. Und sie bekommen dafür auch Subventionen, 150.000 Euro, bis zu 150.000 Euro, je nachdem, wie viel Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer betroffen sind. Das Projekt ist im Februar gestartet, da gibt es noch nicht so viel Feedback von den Unternehmen. Aber es gibt natürlich auch andere Unternehmen, die schon längst die 4-Tage-Woche umsetzen. Und von denen hört man eigentlich nur Positives, also vor allen Dingen, dass das Arbeitsklima besser geworden ist. Es ist sogar die Rede von glücklicheren Beschäftigten und vor allen Dingen, dass sie auch mehr Bewerbungen bekommen. Also diese Unternehmen werden auch attraktiver für qualifizierte Beschäftigte. Was alle betonen ist, dass es ist mehr notwendig, als nur zu sagen, wir wollen die 4-Tage-Woche einführen. Das heißt, es ist auch notwendig, dass mehr im Team gearbeitet wird, dass Arbeitsvorgänge auch gut übergeben werden können von einer Beschäftigten zum nächsten Beschäftigten zum Beispiel. Und vor allen Dingen, was die Manager betonen, wir müssen unbedingt die Kultur der ständigen Anwesenheit aufgeben. Was ist damit gemeint? Gerade in Spanien beklagen die Beschäftigten, dass überhaupt nicht honoriert wird, dass sie früher mit der Arbeit fertig werden, also die Effizienz. Wichtig ist, möglichst unzählige Stunden im Büro zu verbringen. Was mir noch auffällt, fast alle Unternehmen, die jetzt so positiv von ihren Erfahrungen berichten, die arbeiten in Büros. Das sind also Softwarehersteller, Kommunikationsunternehmen und so weiter. Aber ich habe noch von keiner Fabrik gehört und auch von keinem landwirtschaftlichen Betrieb.
Also in Spanien blicken eher die Unternehmen, in denen am Schreibtisch gearbeitet wird, positiv auf das Modell der 4-Tage-Woche.
Und wir hören jetzt mal noch nach Großbritannien. Dort haben im bisher weltweit größten Versuch 61 britische Unternehmen das Modell 4-Tage-Woche getestet. Christoph Prössl aus London.
2.900 Mitarbeiter haben in so einem großen Versuch mitgemacht hier im Vereinigten Königreich und haben eine 4-Tage-Woche gehabt. Da waren insgesamt 61 Unternehmen beteiligt. Und das war so erfolgreich, dass dass nach dem Versuch 56 Unternehmen gesagt haben, da bleiben wir dabei, die Produktivität ist gleich geblieben, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind mehr als zufrieden damit. Ich habe mit mehreren Angestellten gesprochen aus Firmen, die das jetzt umgesetzt haben und die haben mir erzählt, dass man schon ganz konkret die Arbeit umstellt, beispielsweise bei einem Spielehersteller, da hat man dann angefangen, die Konferenzen deutlich zu verkürzen, man hat dann auch so Ruhezeiten eingeführt, wo klar war, jetzt wird hier mal 3 Stunden sehr konzentriert gearbeitet. Da kann dann keiner ins Büro kommen und sagen, du, ich habe mal eine Frage, was dann wieder ablenkt. Und dann hat man schon insgesamt so konzentriert die Arbeit zusammengefasst, dass 5 Tage schlicht und ergreifend 4 wurden. Also den gleichen Output und auch wirklich, das habe ich natürlich auch gefragt, nicht dann 10 Stunden, 12 Stunden, 4 Tage lang gearbeitet, sondern man konnte das wirklich verkürzen, die Arbeitszeit reduzieren, weil man effektiver ist, aber weil es auch weniger Krankschreibungen gibt. Also ganz viele Leute sind eben zufriedener, deswegen weniger krank. Es gibt weniger Krankschreibungen und auch das macht sich bemerkbar.
Klingt nach einem Erfolgsprojekt bei den Briten.
Unsere Korrespondentinnen und Korrespondentin haben aus London, Madrid und Brüssel über das Modell 4-Tage-Woche berichtet. Ja, ich mache dann heute für diese Woche Feierabend.
Die Radio 1 Denkpause. Heute mit
Khalil Gibran, Dichter. Erinnerung ist eine Form der Begegnung.
Ende der Denkpause.
Ja, das war es. Schönen Donnerstag und dann bis morgen.
Wach und wichtig. Der schöne Morgen. Montag bis Freitag immer ab 9. Mehr Radio 1 auf radio1.de und in der Radio 1 App.